Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses herbstliche Wochenende. Heute ist Samstag, der 17. Oktober. Die europäische Flüchtlingskrise mag zwar nicht mehr in unserem direkten Blickfeld liegen, aber verschwunden ist sie auf gar keinen Fall. Zuletzt hat uns ja das Feuer von Moria, dem Flüchtlingslager auf Lesbos, daran erinnert, dass wir hier humanitär und auch ökonomisch gefordert sind. Wegschauen jedenfalls geht nicht. Zugleich aber sind die europäischen Staaten tief gespalten. Und zwar gespalten darüber, wie sie diese Migration steuern können und wie viele Flüchtlinge überhaupt nach Europa kommen sollen und dürfen. Der Deal jedenfalls zwischen der EU und der Türkei, in der laut den Vereinten Nationen noch immer mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge leben, dieser Deal liegt fürs Erste auf Eis. Einer der Architekten dieses Türkei-EU-Deals ist der Migrationsforscher Gerald Knaus. Er stammt aus Österreich und ist Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative. Gerade hat er das Buch »Welche Grenzen brauchen wir?« im Piper Verlag veröffentlicht. Und was darin zu lesen ist, wird weder den Migrationskritikern noch den Befürwortern einer grenzenlosen Zuwanderung gefallen. Denn Knaus ist weder Kirchentagsapostel noch ein Wutbürger. Er ist einfach das, was in dieser Debatte so dringend benötigt wird. Ein Experte. Denn Knaus räumt mit verschiedensten Behauptungen und Mythen zur Migration auf. Es geht in unserem Gespräch um Empathie, um Realismus, um richtige und um falsche Ängste. Und es geht um Lösungen. Lösungen, die uns Europäer nicht überfordern und die zugleich nicht den Schlepperbanden das Geschäft überlassen und damit dem Gesetz des Dschungels gehorchen. Ich habe Gerald Knaus zu mir ins Podcaststudio eingeladen, in aufklärerischer Absicht. Aber hören Sie einfach selbst. Einen schönen guten Morgen, Gerald Knaus.
Guten Morgen.
Sie sind ja selbst so eine Art Flüchtling. Sie haben in Istanbul gelebt, sind aber in Österreich geboren. Sie haben in der Ukraine gearbeitet, in Sofia, in Bulgarien, in Sarajevo gelebt mehrere Jahre. Sie waren in Paris. Ihre Kinder sind in Wien, Berlin und Istanbul geboren, in Oxford studiert. Warum sind Sie so rast- und ruhelos?
Also, ich bin einfach neugierig und ich glaube, die Möglichkeiten, die sich unserer Generation geboten haben, einfach mal im Ausland nicht nur zu leben, sondern auch zu arbeiten, die habe ich von Anfang an gerne ergriffen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in so einem behüteten Land aufgewachsen bin wie Österreich in den letzten Jahrzehnten des Westens, im Schatten des Eisernen Vorhangs, immer die Mauer vor Augen, nur eine Stunde von Wien.
Hunderte DDR-Bürger haben heute eine Veranstaltung an der ungarisch-österreichischen Grenze zur Flucht in den Westen genutzt.
Ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich hier bin. Ich bin eben mit dem Bus hier vorne ausgestiegen, direkt von Schopron und hier rübergelaufen.
Das paneuropäische Picknick als politische Veranstaltung zur Völkerverständigung am ehemaligen Eisernen Vorhang hat sich heute zu einem menschlich bewegenden Ereignis entwickelt. Die Ungarn haben wieder menschlich reagiert, wo sonst nur deutsch-demokratische Verstocktheit regiert.
Und ich erinnere mich, und das war ja auch der Auslöser für meine Rastlosigkeit, als diese Mauer fiel, war ich Student in England und hatte diese unbändige Neugier, was hinter dieser Mauer passiert. Also in Bratislava, Prag, Budapest und dann weiter östlich in der Ukraine. Und habe dann nicht nur studieren wollen, wie Gesellschaften und Systeme zusammenbrechen und wie man was Neues aufbaut, sondern eben mir das auch vor Ort anschauen wollen.
Zwei Bilder sind in unseren Köpfen, wenn wir über die neuzeitliche Flucht- und Migrationsproblematik sprechen. Das eine Bild stammt vom 2. September 2015. Alan Kurdi, ein totes Kind angeschwemmt, am Strand liegend, fotografiert.
Das Bild des toten Jungen hat Nilü Fadimir gleich mitgebracht. Genau an dieser Stelle hat der kleine Aylan gelegen. Hier habe ich die Aufnahme gemacht. Das Schlauchboot mit Aylan an Bord war gekentert. Die Flüchtlinge kämpften um ihr Leben. Eine Welle begrub Aylan und trug ihn zurück an den Strand. Mehrere Kinder ertranken an diesem Morgen in der Ägäis. Nur sein Bild ging um die Welt und schreckte auf.
Sie erinnern das Bild.
Das war der direkte Auslöser für meine Kollegen und mich, einen Bericht zu schreiben, wie man das verhindern kann. also die Idee, die dann später zur EU-Türkei-Erklärung geführt hat. Das Verrückte an dieser Geschichte war ja, dass es unglaubliche Empathie gab, nicht nur in Deutschland, weltweit. Als Reaktion auf dieses Bild haben 4 Regierungen, Amerika, Großbritannien, Australien und Kanada, beschlossen, 60.000 Syrer aus dem Nahen Osten zu holen. Also die Empathie war weltweit. Aber das Verrückte war, warum gerade auch in Deutschland, wo die Bereitschaft war, Syrern wie der Familie von Kurdi zu helfen, die aus ihrer Stadt fliehen mussten, warum hat man da nicht gesagt, wir holen diese Leute in einem geordneten Verfahren aus der Türkei, dass sie nicht erst ihr Leben riskieren, dieses russische Roulette? Und gleichzeitig war dafür natürlich notwendig, Leute davon abzuhalten, diese Boote zu steigen. Warum sagen wir nicht, wir schicken die zurück? Die Familie war in der Türkei sicher. Und holen aber gleichzeitig natürlich Leute aus der Türkei, weil klar ist, ein Land allein kann nicht 3 Millionen Flüchtlinge versorgen. Und wir können nicht erwarten, dass die Leute dann alle dort bleiben. Also eine Ordnung hineinzubringen, Humanität, solchen Familien zu helfen, aber zu verhindern, dass die erst russisches Roulette spielen und ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.
Das zweite Bild, das uns beschäftigt, ist noch gar nicht so alt. Anfang September brannte das Flüchtlingslager auf Lesbos, Moria, Chiffre geworden für unhaltbare Zustände auch in Europa, für Flüchtlinge, die eigentlich wie Vieh behandelt werden, behaust werden und dann wahrscheinlich als Akt der Notwehr ihr Lager in Flammen haben aufgehen lassen. Was haben diese Bilder bei Ihnen ausgelöst?
Also so wie das Bild des toten Jungen ein Bild des Versagens war, so war natürlich doch das ein Bild eines Versagens, denn keine humanitäre Katastrophe war bekannter, wurde mehr beschrieben von Journalisten. Und zwar von der Taz bis zur Welt, von Schweden bis Portugal. Jeder wusste, wie die Zustände in Moria waren, hat sie beschrieben. Politiker sind hingefahren, auch aus Deutschland. Erst in diesem Sommer, Armin Laschet war dort. Gerd Müller, der Entwicklungsminister, war dort. Jeder, der dort war, war geschockt. Jeder kam zurück, hat gesagt, da muss etwas geschehen. Und dass das zu einer Explosion führen würde, war so vorhersehbar. Und tatsächlich ein unglaubliches Versagen einer Europäischen Union, die ganz klare Regeln hat. Auch in Griechenland gibt es Gesetze, wie Asylantragsteller versorgt werden müssen. Und hier wurden diese Grundwerte der Europäischen Union, die unantastbare Menschenwürde, der Grundrechtecharta, einfach täglich unter den Augen aller Europäer gebrochen.
Deswegen lese ich Ihr Buch als eine Art Grundlagenwerk sozusagen zur Versachlichung einer emotional geführten politischen Debatte, die ja auch unsere Parteienlandschaft verändert hat, die sogar Regierungszusammensetzung verändern kann. Und jeder, der eigentlich sich zunächst mal tatsächlich ein Fundament jenseits eigener Vorurteile oder Erlebnisse verschaffen will, ist hier gut beraten. Sie enttarnen, so würde ich das Buch strukturieren, eine Reihe von Mythen. Ich habe 7 Mythen aus Ihrem Buch herausgelesen und würde gerne diese 7 Mythen mit Ihnen durchgehen, wenn Sie einverstanden sind.
Sehr gerne, sehr gerne.
Mythos Nummer 1, Fluchtursachen bekämpfen. Das sagt jeder Politiker in jeder Rede zu diesem Thema. Sie sagen, leichter gesagt als getan, um nicht zu sagen, fast unmöglich als Anspruch an einen deutschen, österreichischen oder französischen Politiker.
Ich glaube vor allem, dass hier ganz viele Dinge, die nicht zusammengehören, zusammengefasst werden. Fluchtursachen bekämpfen, heißt das, wir wollen den Krieg in Syrien beenden? Oder heißt es, was viel realistischer wäre, wie versorgt man Menschen, die in den Libanon, nach Jordanien, in die Türkei oder nach Uganda geflohen sind? Wie schafft man es, dass diese Menschen dann nicht gezwungen sind, mit Schleppern unter Lebensgefahr weiterzuziehen? Das ist eine vernünftige Debatte. Aber wenn man dann sagt, wir müssen erst 1 Milliarde Menschen aus der Armut herausholen, das ist ein lobenswertes Ziel, aber das hat mit der Diskussion über irreguläre Migration im Mittelmeer nichts zu tun. Denn ich gebe ein Beispiel, das sehr konkret ist. Im Jahr 2016, das war das Rekordjahr für die irreguläre Migration über das zentrale Mittelmeer, also aus Libyen nach Italien. Und da kamen ungefähr 180.000 Menschen. Und darunter waren 100.000 Menschen aus Westafrika, aus 6 Ländern Westafrikas. Nigerianer, Menschen aus Gambia, aus Mali, aus Elfenbeinküste und andere Länder der Region. Die allermeisten haben, wenn sie am Ende in Europa einen Asylantrag gestellt haben, keinen Schutz zugesprochen bekommen. In dem Fall jetzt zu sagen, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, um irreguläre Migration zu reduzieren. Im Falle Nigerias haben wir es mit einem Land von fast 200 Millionen Einwohnern zu tun. Und in dem Rekordjahr kamen von den 200 Millionen Einwohnern weniger als 40.000 zu uns. Im letzten Jahr waren es weniger als 1.000. Jetzt zu denken, wir können in Berlin oder in Paris festlegen durch Entwicklungspolitik, dass diese 30.000 oder 40.000 im Rekordjahr oder diese 1.000 in einem normalen Jahr, die aus einem Land mit 200 Millionen Einwohnern kommen, dass wir das irgendwie reduzieren können durch Politik in Nigeria, ist, wenn man nur kurz darüber nachdenkt, absurd.
Da sind wir schon beim Mythos 2. Die Hardliner sagen, ja, ist doch kein Problem. Wir müssen doch nur alle, die kein Anrecht auf ein Asyl in Deutschland oder in der Europäischen Union haben, zurückschicken.
Der Grundsatz, wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, muss unser Land auch wieder verlassen. Und wenn diese Rechtspflicht nicht befolgt wird, muss der Staat sie durchsetzen. Es geht eben auch um die Durchsetzung des Rechtsstaates.
Herr Seehofer, der Innenminister, hat das immer wieder proklamiert, dass die Lösung eine harte, konsequente und erfolgreiche Rückführung dieser zu uns gekommenen Menschen sei. Das aber entkleiden Sie als Mythos, weil diese Rückführung ja offenbar nicht nur bei uns, sondern nirgendwo in Europa, habe ich bei Ihnen gelernt, gelingt.
Ich glaube, die Frage der Abschiebungen ist eine, die am emotionalsten und am ideologischsten diskutiert wird und wo wir aus dem Grund auch nicht zu einem eigentlich vernünftigen Konsens kommen. Es ist wahnsinnig schwierig, Menschen gegen ihren Willen in Länder zurückzubringen, die sie nicht aufnehmen wollen. Denn diese Länder müssen uns helfen bei der Identifizierung, bei den Dokumenten. Sie müssen zustimmen, sie zurückzunehmen. Jetzt denkt man sich, ja, wir machen einfach Druck. Aber die Geschichte, selbst in der EU, des Dublin-Systems, zeigt, dass selbst deutscher Druck auf Italien, Leute zurückzunehmen, die nach dem Dublin-System in Italien ihren Antrag stellen müssten, hat in den letzten Jahrzehnten nicht dazu geführt, viele Leute nach Italien zurückzubringen. Es ist sehr, sehr leicht für Länder, die das nicht wollen, diesen Druck ins Leere laufen zu lassen. Und wir haben auch nicht viele Druckmittel. In einem Land wie Gambia gibt es keine einzige EU-Botschaft. Niemand gibt dort ein Schengen-Visum in Gambia aus. Es gibt relativ wenig Entwicklungshilfe. Es ist ein armes Land und es ist eine Demokratie, die wir eigentlich stützen wollen, weil wir wollen ja nicht, dass China und Saudi-Arabien und die Türkei, die eine Botschaft dort hat, die einzigen sind, die dort die Leute beeinflussen. Also haben wir nicht so viele Druckmittel. So, in dieser Situation haben wir jetzt wieder ganz konkret 10.000 Gambier in Baden-Württemberg und viele davon sind abgelehnt. Und wir haben eine Situation, wo aus Italien Gambier, die schon seit 4 Jahren in Europa sind, weiterhin nach Deutschland weiterziehen, weil sie in Italien schlechter behandelt werden als in Deutschland. Das ganze System führt dazu, es gibt immer mehr Gambier, die ausreisepflichtig sind in Baden-Württemberg. Wenn wir eine Lösung hätten, die 3 Dinge erreicht: die Straftäter sofort abschieben, also Gambier soll uns versichern, sie nehmen sie sofort zurück. Dafür die, die jetzt da sind und keine Straftäter sind, denen bieten wir eine Chance. Damit kriegen wir Gambia auf unsere Seite, weil alle abzuschieben würde die Regierung dort stürzen.
Weil diese Länder ihre eigenen Landsleute nicht zurücknehmen wollen.
Und weil im Falle Gambias 100.000 Menschen von den wenigen Tausend, die in Baden-Württemberg sind, abhängen. Die haben das Geld investiert, die haben sich verschuldet, die haben Dinge verkauft, die haben auch ihre Söhne oder Töchter, meistens Söhne, freigekauft in Libyen, wo sie in Gefangenschaft waren. Und die würden keiner Regierung verzeihen, dass jetzt alle abgeschoben werden.
Ich habe mit Gerald Knaus noch sehr viel länger gesprochen, unter anderem darüber, warum sich die Außengrenzen Europas nicht so leicht sichern lassen, wie immer wieder behauptet wird. Und warum Europa dringend darüber nachdenken sollte, das kanadische Modell zu übernehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei diesem hochinteressanten und sehr erkenntnisreichen Teil des Gesprächs dabei sind. Dieses gibt es exklusiv nur für unsere Pioneers. Gehen Sie einfach auf pioneer.de und werden Sie dort Pioneer. Ich freue mich auf Sie und ich glaube, es lohnt sich, der Aufklärung eine Chance. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.